Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Turn- und Wassersportverein Göttingen, dem Verein für Leistungs-, Gesundheits- und Breitensport. Bei uns findet jeder das richtige Sportangebot. Für weitere Informationen besuchen Sie das Internet unter www.twg1861.de oder schauen auf unsere Facebook-Seite.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Greifen Sie abends auf einen ausgewogenen Salat oder doch eher eine Tiefkühlpizza zurück? Eine Ernährungsstudie der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2017 hat ergeben, dass lediglich 10% der Befragten Wert auf eine gesunde Ernährung legt. Der Trend, immer weniger auf gesunde Lebensmittel zu achten und stattdessen auf ungesundes Fastfood zurückzugreifen, spiegelt sich auch in aktuellen Zahlen der Krankenkassen wider. Allein in Niedersachsen litten nach einer Berechnung der BARMER im Jahr 2016 685.000 Menschen an Adipositas, sprich Übergewicht. Die Auslöser dafür können unterschiedlich aussehen. Zum einen können ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel zu Übergewicht führen, aber auch körperliche oder psychische Erkrankungen können ausschlaggebend sein. Im Rahmen der heutigen Sendung werden wir uns mit der Essstörung Binge Eating und dem daraus resultierenden Übergewicht auseinandersetzen. Dazu habe ich mit einem Experten für Essstörungen von der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen gesprochen. Außerdem werde ich im zweiten Teil der Sendung zwei Gäste bei mir im Studio begrüßen. Sie sind Teil der Overeaters Anonymous, einer Selbsthilfegruppe, die Essgestörten auf anonymer Basis eine Anlaufstelle in Göttingen zur Verfügung stellt. Mit ihnen werde ich über das Konzept der Selbsthilfegruppe sowie über ihre eigenen Erfahrungen mit Essstörungen sprechen. Laut aktuellen Zahlen der BARMER sind allein in Göttingen 10.500 Menschen von starkem Übergewicht betroffen. Die Krankenkassen reagieren auf den wachsenden Anteil der Übergewichtigen in unserer Gesellschaft mit unterstützenden Angeboten. Oftmals werden sogenannte Gesundheitskurse angeboten, die mittlerweile fast ausschließlich in Online-Form stattfinden können. Die zum Großteil kostenlosen Kurse sollen über gesunde Lebensmittel aufklären. Darüber hinaus können sie Diät- und Fitnesspläne umfassen. Aber auch die Übernahme der Kosten für einen Kurs im Fitnesscenter, Schwimmbad oder Ähnlichem ist durch die Krankenkassen möglich. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass ein Arzt die medizinische Notwendigkeit einer Reduzierung des Gewichts feststellt und im Anschluss ein Antrag für einen Sportkurs bei der Krankenkasse gestellt wird. Die Auslöser für Übergewicht können unterschiedlicher Art sein. Eine Studie der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2017 hat ergeben, dass neben Zeit- und Geldmangel, die eine gesunde Ernährung erschweren, häufig aus Frust zu ungesunder Nahrung gegriffen wird. Knapp ein Viertel der Befragten gab an, schon mehrmals aus Frust gegessen zu haben. Für viele Menschen kann genau das zur Gewohnheit werden. Im schlimmsten Fall entwickeln sich aus dem Frustessen regelmäßige Essanfälle, auch Binge-Eating genannt. Erst vor wenigen Jahren wurde das Binge-Eating als Essstörung definiert. Laut einer Erhebung der KKH aus dem Jahr 2017 sind lediglich 0,1% der Versicherten von Binge-Eating betroffen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt. Denn Betroffene begeben sich häufig nicht in ärztliche Behandlung. Von Günter Reich, dem Leiter der Abteilung für Familientherapie und Essstörungen, sowie der psychotherapeutischen Ambulanz für Studierende in Göttingen, habe ich mehr über die Essstörung erfahren. Was ist überhaupt Binge-Eating?
Im Grunde ist es eine Bulimie ohne Gegensteuerung. Da gibt es eben Essanfälle, die mehrmals pro Woche auftreten über längere Zeit. Es wird deutlich mehr gegessen, als man in vergleichbarer Situation, in vergleichbarer Zeit zu sich nehmen würde. Es wird schnell gegessen, es wird ohne Hungergefühl gegessen, es wird verheimlicht, ähnlich wie bei der Bulimie. Und im Nachhinein treten Gefühle von Schuld, Scham, Selbstekel, Depression auf.
Wie unterscheidet sich Binge-Eating von anderen Essstörungen?
Was anders ist bei der sogenannten Binge-Eating-Störung, ist, dass deutlich mehr Männer betroffen sind als bei Magersucht und Bulimie. Magersucht und Bulimie sind klassische Frauenkrankheiten. Man sagt, das Verhältnis Frauen-Männer sei 10 zu 1 bei diesen Erkrankungen. Bei der Binge-Eating-Störung hat man ein Drittel bis die Hälfte Männer.
Wie viele Menschen sind schätzungsweise von Binge-Eating betroffen?
Man kann mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Binge-Eating-Störung am verbreitetsten ist, gefolgt von der Bulimie. Gerade bei der Bulimie und bei der Binge-Eating-Störung gibt es eine hohe Dunkelziffer.
Was können die Auslöser für eine Binge-Eating-Störung sein?
Bei der Binge-Eating-Störung hat man oft schon eine Angewohnheit, viel zu essen im Vorfeld. auch schon familiär angeregt und eine Tendenz schon vorher bei emotionalen Spannungen hauptsächlich mit Essen zu reagieren und emotionale Spannungen hauptsächlich mit Essen zu lösen. Bei der Binge-Eating-Störung können verschiedene emotionale Belastungen dieses Muster, Emotionen durch zu viel Essen zu regulieren, aktivieren. Was man dazu sagen muss, wir haben ja auch sehr viele Übergewichtige, ohne dass wir eine Binge-Eating-Störung haben. Und bei Übergewicht muss man natürlich auch genau hingucken, wie sind die Essgewohnheiten, wie ist das Essverhalten, und oft haben Übergewichtige eben auch ein schädigendes Essverhalten, sich angewöhnt mit zu viel Essen und zu wenig Bewegung und reagieren oft auch auf emotionale Spannungen, indem sie einfach essen oder eben Daueressen.
Welche Schäden fügt Binge-Eating dem Körper zu?
Bei Binge-Eating-Störung haben wir in der Regel die Störungen, die wir auch bei Adipositas haben, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenkerkrankungen durch das Übergewicht, Diabetes. Das sind, denke ich, so die hauptkörperlichen Folgen.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
Wirksam bei Binge-Eating haben sich Verhaltenstherapie und Gruppentherapie bewährt. Man kann bei Binge-Eating sehr gut behandeln die Essanfälle, also die gehen tatsächlich weg, aber häufig sinkt das Gewicht nicht in dem Maße ab, wie die Betreffenden es gerne hätten. Also die Gewichtsreduktion bleibt oft unter den Erwartungen der Patienten, manchmal auch der Therapeuten. Und das führt dann leider dazu, dass Behandlungen auch abgebrochen werden. Also häufig bleiben Binge-Eaterinnen und Binge-Eater übergewichtig.
Vielen Dank an Günter Reich, der uns für diese Fragen zur Verfügung stand. Binge-Eating ist eine ernstzunehmende Essstörung, die sich erheblich auf die Gesundheit der Betroffenen auswirken kann. Da Betroffene sich für ihr Essverhalten oftmals schämen, bleibt die Störung oft unbehandelt. Die Selbsthilfegruppe Overeaters Anonymous bietet Betroffenen die Möglichkeit, anonym über ihre Probleme mit Essstörungen zu sprechen. Bei mir zu Gast im Studio sind nun zwei Damen aus der Selbsthilfegruppe Overeaters Anonymous. Möchten Sie sich kurz vorstellen?
Mein Name ist Ellen. Ich bin seit einigen Jahren bei den Overeaters Anonymous und ich bin essbrechsüchtig.
Mein Name ist Madeleine. Ich bin Mitglied bei OA und ich habe Adipositas.
Die Selbsthilfegruppe wurde 1960 durch drei Essgestörte in den USA ins Leben gerufen und wendet sich seither an Menschen, die zwanghaft essen. Vom Grundgedanken her ist die Selbsthilfegruppe an den anonymen Alkoholikern orientiert. Könnten Sie das Konzept erklären, was damit einhergeht?
Die Overeaters Anonymous gibt es im deutschsprachigen Bereich seit 1978. Wir haben die programmatischen Empfehlungen der anonymen Alkoholiker insofern abgeändert, dass wir quasi den Alkohol mit dem Essen ersetzen. Alle Fragen rund um süchtiges Verhalten zum Thema Essen sind unser Thema. Und wir haben mehrere Möglichkeiten und bieten die an unseren Interessierten oder Mitgliedern oder die zu uns kommen, um einen Genesungsweg zu finden aus ihrem süchtigen Umgang mit dem Essen.
Genau, also Grundsatz ist ja die Anonymität und auch die Tatsache, dass Betroffene selbst die Meetings veranstalten. Können Sie das 12-Schritte-Programm erklären, was auch zum Konzept gehört?
Ja, das sollte man sich vorstellen, vielleicht wie so eine Treppe in 12 Schritten. Und der erste Schritt, eine Treppe zu erklimmen, beginnt natürlich auf der ersten Stufe. Und das ist für uns der Tiefpunkt, der erreicht ist, wenn jemand für sich erkennt, seine Suchterkrankung oder sein Leben in der Erkrankung nicht mehr leben zu können und sich auf den Weg macht, Hilfe zu suchen. Das wird vielfach auch als Kapitulation bezeichnet. Und mit Unterstützung in der Gemeinschaft können wir dann weiter auf unserem Genesungsweg fortschreiten. Und da liegt dann auch ein großer Unterschied zu anderen Selbsthilfegruppen. Wir sind kein Diätverein. Es basiert die Teilnahme auf totaler Freiwilligkeit Und ein Schutz für uns ist die Anonymität, die wir für uns selbst haben. Denn wen interessiert mein Nachname, meine Herkunft? Ich bin in der Gemeinschaft, weil ich eine Essstörung habe. Und die Anonymität erhebt mich nicht auf irgendeinen Sockel, von dem ich dann, sollte ich mal schwanken in meiner Abstinenz, dann wieder runterstürzt und eventuell auch die Gemeinschaft Schaden davon nimmt. Das Grundprinzip weiter ist, Betroffene, also wirklich Verständnisvolle, sitzen in den Gruppen, an den Tischen. Wenn ich von meiner Essstörung erzähle, weiß jeder am Tisch, wovon ich spreche. Und durch die Erfahrung, die andere mit dem Genesungsweg gemacht haben, ist mir die Möglichkeit gegeben zu gucken, was kann ich davon für mich gebrauchen und was hilft mir, aus meiner Qual herauszukommen. Und dazu gibt es auch verschiedene Werkzeuge, die mich dabei unterstützen. Das sind häufige Telefonate untereinander, das ist der Besuch der Gruppentreffen, auch Telefonmeetings. Es gibt Literatur, die mich ermutigt, in meinem Weg weiterzugehen. Es gibt einen Sponsor, ein Unterstützersystem, dass ich mir jemanden suche, der mich individuell berät, den ich täglich anrufen kann, auch wenn ich Fragen zu meinem Essen habe, mit dem ich das umsetzen kann, was ein ganz, ganz wichtiger Hinweis in unserer Gruppe ist. Wir haben einen ganz einfachen Plan, der nennt sich 301. Drei Mahlzeiten am Tag, nichts dazwischen. Und das nehme ich mir immer nur für einen Tag vor. Ein vielleicht suchtauslösendes Nahrungsmittel mir vorzustellen, für immer nicht mehr essen zu wollen, ist so eine große Herausforderung. Aber für einen Tag kann ich darauf verzichten. Und außerdem freue ich mich dann immer abends, wenn ich es geschafft habe.
Ja, also die Angebote der Selbsthilfegruppe sind auf jeden Fall breit gefächert und natürlich auch dadurch zu stemmen, dass die Betroffenen selber die Meetings veranstalten und sich eben auch engagieren. Dennoch wird ja sicherlich auch Geld benötigt, um alleine die Räumlichkeiten für die Meetings zu mieten. Können Sie was zur Finanzierung sagen der Selbsthilfegruppe?
Ja. OA erhält sich grundsätzlich durch eigene freiwillige Beiträge, also durch Spenden. Von außen kommende Spenden nehmen wir nicht an und wir bitten auch nicht darum. Die Arbeit wird in der Regel ehrenamtlich durchgeführt, aber OA darf Angestellte beschäftigen.
Und warum will OA keine Spenden von außen annehmen?
Die Begründung der freiwilligen Spenden liegt unter anderem darin, dass wir uns nicht abhängig machen wollen von irgendwelchen politischen Gremien, um unsere Unabhängigkeit zu wahren. Und eine Einnahmequelle auf allen Ebenen weltweit ist der Verkauf von Informationen, also Informationsliteratur.
Also von den anonymen Alkoholikern kennt man das ja vielleicht, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, dass man sich an einer höheren Kraft, sage ich jetzt mal, orientiert. Viele Menschen bringen das mit Religion in Verbindung. Können Sie sagen, wie sich das bei Ihnen in der Selbsthilfegruppe äußert, bei den OA?
Bei uns ist es so, dass OA kein religiöses Programm ist. Es ist ein spirituelles Programm. Und in diesem Programm gibt es eine Macht, die größer ist als sich selbst. Und die höhere Macht, die existiert, die kann also für jede OA-Freundin oder für jeden OA-Freund anders aussehen.
Wie lange finden denn bereits die Meetings in Göttingen statt?
Wir in Göttingen hatten eine Gruppe, die sich vor etwa 10 Jahren meinen Informationen nach aufgelöst hatte. Und jetzt seit etwa 6 Jahren gibt es mit viel Engagement eine neue Gruppe. Wir treffen uns jeden Donnerstag 16 Uhr im Haus von Arbeit und Leben in der Langen Geismarer Straße 72. Der Weg zu unserem Meetingsraum ist ausgeschildert in den ersten Stock und jeder ist halt willkommen, der sich informieren möchte zum Thema Essen, Umgang mit dem Essen, Essstörung. Weitere Meetings, und das ist im Unterschied zu anderen Selbsthilfegemeinschaften, sind ein bisschen entfernt. Die nächste Gruppe gibt es in Kassel. Die treffen sich Montagnachmittag 16 Uhr und am Samstagvormittag. In Hannover gibt es eine Gruppe am Sonntag 17.30 Uhr Und des Weiteren noch gut zu erreichen wäre Celle am Mittwochnachmittag oder Braunschweig am Mittwochnachmittag.
Und wie groß ist die Gruppe in Göttingen?
Unsere Gruppe hier in Göttingen sind zurzeit also 10 bis 11 Personen. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass es manchmal weniger werden, weil jemand wegzieht und dann schrumpft die Gruppe ein bisschen. Und zurzeit also kommen wieder neue Interessierte hinzu, sodass die Mitgliederzahl schwankt.
Man hört oft, dass hauptsächlich Frauen von Essstörungen betroffen sind. Gibt es in Ihrer Gruppe in Göttingen denn auch betroffene Männer?
In unserer Gruppe sind vorwiegend Frauen. Es sind aber auch Männer da gewesen, die vorübergehend in der Gruppe gewesen sind. Also manche haben sich einmal informiert und sind dann, also weiß ich nicht, woanders hingegangen, oder andere sind verzogen ins Ausland.
Und wer sind generell die Mitglieder von OA?
Unsere Mitglieder sind sehr stark übergewichtig, nur mäßig übergewichtig und normalgewichtig. Die untergewichtig sind, zeitweise ihr Essen kontrollieren können, die unfähig sind, ihr zwanghaftes Essverhalten zu kontrollieren. Es gibt viele unterschiedliche Muster von Essverhalten, ständige Diäten, Hunger, Fastenkuren, übermäßigen Sport, um unangemessenes Essen auszugleichen, Erbrechen nach dem Essen, unangemessener oder übermäßiger Gebrauch von Entwässerungsabführmitteln oder Appetitzyklern und anderen Mitteln. Also das sind die Probleme von Mitgliedern, die bei OA sind oder zu OA kommen.
Nach dieser Aufzählung sieht man, wie vielfältig unsere Essstörungen sich auffächern. Und wir sind wirklich Anlaufstelle für all diese Probleme. Und ich kann nur von mir sprechen. Ich habe auch Personen aus diesem Bereich überall schon getroffen in den Treffen. Und so, dass ich, wenn Sie als Hörer oder Hörerin Probleme in dem Bereich haben, gewiss sein können, dass Sie auf verständnisvolle und erfahrene OA-Mitglieder treffen werden.
Für Betroffene, die noch nie bei einem Meeting dieser Art waren, können Sie erklären, was die Menschen erwartet?
Ganz gewiss können Sie interessierte und freundliche Menschen erwarten, die sich jedes Mal sehr freuen, wenn neue Personen zu uns kommen. Wir beginnen unsere Treffen mit einigen Texten, unsere Präambel, in der die wesentlichen Merkmale unserer Gemeinschaft vorgelesen werden. Wir lesen einen Tagestext, der uns einstimmen soll. Wir haben eine Eingangsrunde, in der jeder gerade seine aktuelle Situation beschreiben mag, wenn er es möchte. Die Fragen, wie er in der letzten Woche mit dem Essen umgegangen ist, steht natürlich im Vordergrund. Nach festgelegten Schwerpunkten für die Treffen im Monatsablauf lesen wir dazu auch nochmal einen kurzen Text, und dann kommt eine große Runde des Austauschs, wobei es für viele befremdlich sein mag, dass wir uns zum Beispiel jeweils mit unserer Erkrankung vorstellen. Wir benennen keine Lebensmittel, wir sprechen nur von uns. Wir unterbrechen uns nicht, wir nehmen nicht Bezug auf die Aussagen von anderen Anwesenden. Wer Fragen hat, darf die als Neuer selbstverständlich sofort stellen. Ansonsten kann man gerne hinterher in einem Gespräch noch Unklarheiten beseitigen. Und wir beenden das Meeting mit einer kurzen Abschlussrunde und dem für uns so wichtigen Gelassenheitsspruch, der uns nämlich daran erinnert, dass wir all das, was wir uns in Bezug auf unsere Erkrankung vornehmen, in großer Gelassenheit und auch mit Mut angehen wollen.
Der wesentliche Inhalt ist unter anderem, dass wir Erfahrung, Kraft und Hoffnung miteinander teilen. Das ist also der Kern des Wirkens in den Meetings.
Madeleine, Sie hatten bereits in Ihrer Vorstellung erwähnt, dass Sie an Adipositas leiden. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Die Essstörung hat ganz heftig in mein Leben eingewirkt, also hat mich gesundheitlich sehr beeinträchtigt. Ich habe sehr viel an Gewicht zugenommen und ich hatte über 100 Kilo, und ich habe festgestellt, konnte kaum die Treppen hochgehen, also ich muss mich am Geländer festhalten und ich habe ganz schlecht Luft bekommen, ich konnte mich ganz schlecht bewegen und ich musste mir immer eine Kleidergröße größer kaufen, so nach und nach, und ich habe mich körperlich sehr und auch emotional habe ich mich sehr, sehr schlecht gefühlt und bin tatsächlich so an einem Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt was machen. Ja, und dann habe ich einen Ernährungskurs besucht und dann habe ich noch einen Ernährungskurs besucht. Dann habe ich mich an die Adipositas-Ambulanz vom Klinikum gewandt, habe da noch einen Ernährungskurs besucht, habe dort einen zweiten Ernährungskurs besucht und war sozusagen nicht in der Lage, was ich in den Kursen gelernt hatte, umzusetzen. Und also mir fällt es schwer, auch Kalorien zu zählen. Und nach den Ernährungskursen war ich allein wieder auf mich gestellt. Ja, Kalorien zählen konnte ich nicht. Habe also weiter zugenommen und hat sich bei mir so ein totaler innerer Druck aufgebaut, den ich natürlich so mit Süßigkeiten essen versucht habe, irgendwie wegzubekommen, um mir wieder gute Gefühle zu machen. Ja, und die Adipositas-Ambulanz hat mir empfohlen, dass ich mir ein Magenband legen lasse. Das war nochmal ein Druck für mich, sodass ich in so ein, ich habe mich dann auch beobachtet, wie ich esse, wie andere essen, und habe mich immer gewundert, dass andere so wenig essen. Ja. Auf jeden Fall bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich also nicht mehr weiter wusste, wo ich tatsächlich kapituliert habe. Und dann, ich sag's jetzt, hat meine höhere Macht also mir meinen Neffen aus Australien geschickt. Der war zu Besuch bei mir in Göttingen. Der hat mich dann mal an die Seite genommen und hat gesagt, ja, er sagt, ich sag's nicht jedem, aber ich gehe in Sydney zu OA. Kennst du das? Ich sage, nee, was ist das? Ja, das ist eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Essproblemen. Und er sagte dann, ja, soll ich mal gucken, ob es in Göttingen eine gibt im Internet? Und er guckte dann und stellte fest, es gibt in Göttingen also eine Gruppe tatsächlich, und hat mir rausgesucht, wann und Telefonnummer. Und ich habe festgestellt, Ich kann da hinlaufen. Ich brauche kein Fahrrad, kein Bus, kein Zug, gar nichts. Ja, so bin ich zu OA gekommen und natürlich auch mit ein bisschen Herzklopfen und nicht wissen, was so auf mich zukommt. Und dann bin ich zu OA gekommen und bin bei OA geblieben. Und ja, das hat mein Leben ganz wesentlich verändert. Ich habe begonnen, nach einem Essplan zu essen und habe eine Sponsorin bekommen. Ich bin regelmäßig in die Meetings gegangen und ich bin sonntagsabends immer ins Telefonmeeting, habe ich mich eingewählt, sodass ich also zwei Meetings hatte, ein Präsentmeeting und ein Telefonmeeting. Und das hat mein Leben wesentlich verändert. Also ich habe jetzt mein Wunschgewicht erreicht. Ich wiege mein Essen ab und habe 56 Kilo abgenommen. Es hat einen Zeitraum gedauert, aber ich bin sehr zufrieden. Also ich bin körperlich gesünder, ich brauche keinen Bluthochdruck-Tabletten mehr. Also mein Leben hat sich wirklich sehr verändert dadurch.
Ellen, welche Erfahrungen haben Sie mit Ihrer Essstörung gemacht?
Ja, so wie ich mich vorstelle, mache ich es jetzt auch hier nochmal. Ich bin Ellen, ich bin essbrechsüchtig und ich stehe zu dieser Krankheit. Und zwar ein weiter Weg. Und zwar ist es eine dreifache Krankheit. Nicht nur körperlich, sondern seelisch und geistig. Und ich habe mit Anfang 20 entdeckt, dass ich mein Wunschgewicht halten kann, wenn ich nach übermäßigem Essen das Essen erbreche. Und habe das dann über viele Jahre kultiviert. Das hört sich jetzt makaber an. Ich habe in der Heimlichkeit gelebt mit meinem Essen. Ich habe unter im Beisein anderer versucht, wenig zu essen. Und wenn es zu viel war, habe ich halt das wieder erbrochen. Fand mich da überhaupt nicht gut bei und habe erst wirklich viele Jahre später von dem Krankheitsbild Bulimie erfahren. Und zunehmend kamen Ängste über gesundheitliche Begleiterscheinungen, sei es Zähne, die in Mitleidenschaft gezogen werden, die Speiseröhre, entdeckt zu werden, lautlos sich übergeben zu müssen. Ach, alle diese Dinge gehören dazu. Und im Zusammenwirken vieler Punkte bin ich wirklich zu in ein Stadium gekommen, wo ich feststellen konnte, ich kann mein Leben nicht mehr meistern. Das war unser erster Schritt. Ich kann mein Leben so nicht mehr hinkriegen. Da wurde angesprochen aus meinem Umfeld, dass sie mich immer nur essen sahen. Wie machst du das und hältst dein Gewicht? Und das hat mich sehr unter Druck gebracht. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich das zugeben konnte, dass ich kein normales Verhalten zum Essen habe. Und bin dann durch eine Therapeutin aufmerksam geworden auf eine Klinik im Allgäu. Da gibt es 2 Kliniken, die auch nach diesem 12-Schritte-Programm arbeiten. Und da durfte ich hin. Das ging dann ziemlich rasch, weil ich psychisch natürlich fertig war. Ich lebte in einem Burnout und habe in dieser Klinikzeit damals Essen gelernt. Ich habe gelernt, was eine normale Portion ist, von der ich satt werde, nicht verhungere, wenn ich 4-5 Stunden auf die nächste Mahlzeit warte, und habe mit der Zeit auch festgestellt, welche Nahrungsmittel ich meiden muss. Und ich sage für mich wirklich möchte und auch muss, damit ich das erhalten kann, wie es mir heute geht. Ich muss nicht mehr zwanghaft gierig, ohne eine Wahl zu haben, Essen in mich hineinstopfend, wissend, dass ich es anschließend wieder erbreche. Und das hat mein Leben so viel reicher gemacht, keine Angst zu haben, erwischt zu werden oder Unmengen an Nahrungsmittel einzukaufen. Die Familie, die sich wundert, dass Essensreste grundsätzlich alle waren, und all diese Nöte, die gibt es jetzt nicht mehr. Und dafür nehme ich gerne Zeiten in Kauf, die ich mit anderen Betroffenen verbringe und die unterstütze, diesen Lebensweg gehen zu dürfen, mich meinen Gefühlen zu stellen. Ich kann akzeptieren, wenn ich mal traurig bin, und muss es nicht wegfuttern. Und ich kann mich freuen, ohne mich mit Essen belohnen zu müssen. Und das macht meinen Alltag sehr viel reicher, und die Rückmeldungen aus meinem Umfeld bestätigen mir, dass ich angenehmer im Umgang geworden bin. Ja.
Und was empfehlen Sie Betroffenen?
Die Empfehlung für Betroffene, in ein Meeting zu gehen und also mindestens 3-mal in das Meeting zu gehen, also um feststellen zu können, ob das Meeting für mich selber was ist, ob das was ist, ob das mich anspricht. Ja, ob ich mich da aufgehoben fühlen kann.
Was dafür zu tun und einen ersten Schritt zu tun. Und wenn es der erste Schritt ist, im Internet zu recherchieren, mal auf unserer Homepage zu lesen, zu wissen, dass es Heilungsmöglichkeiten, Genesungsmöglichkeiten gibt, und sich auf den Weg zu machen. Der beginnt nämlich mit dem ersten Schritt aus der Einsamkeit oder aus der Isolation in der Krankheit.
Was können Sie denn Angehörigen empfehlen im Umgang mit Betroffenen?
Verständnis dafür, dass die Betroffenen eine Krankheit haben. So wie sie jemanden mit einer Zuckerkrankheit unterstützen, so sollten auch suchtkranke Menschen in ihrem Umfeld auf Verständnis stoßen können und immer wieder die Ermutigung, sich ihrer Krankheit zu stellen. Sehr herzlich sind Angehörige auch zu unseren Treffen eingeladen. Da bietet es sich vielleicht an, vorher kurz Rücksprache über unsere Kontaktnummern zu nehmen, weil dann das Meeting sich darauf einstellen möchte, dass Menschen Informationen suchen, die nicht von der Krankheit betroffen sind. Aber so wie es für anonyme Alkoholiker, Familienangehörigen, Gruppen gibt, können wir bei OA leider nicht unterstützende Gruppen anbieten. Aber jedes Meeting oder jede Telefonnummer kann angerufen werden.
Und wo können sich Betroffene und Interessierte melden?
Unser Meeting in Göttingen haben wir leider nur eins, findet statt donnerstags von 16 Uhr bis 17.30 Uhr in einem Seminarraum bei Arbeit und Leben. Der Weg ist ausgeschildert und wir haben ein Kontakttelefon. Das ist ISA 015757294394.
Vielen Dank an Madeleine und Ellen für das Interview. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Das war eine Stunde ein Thema. Mein Name ist Nicola Coroforte und ich war inhaltlich verantwortlich für diese Sendung. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.